Offenbarung Kapitel 6, Sie können es in den Programmheften mitlesen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah, und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah, und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war, der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig zusammenkämen die Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Und noch zwei Verse aus Kapitel 8. Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben.
Liebe Brüder und Schwestern, verehrte Freunde und Gäste der Gemeinde, vor einigen Wochen habe ich mir den Spielfilm von Steven Goldberg, Schindlers Liste, angesehen. In 3 Stunden liefen an meinem Auge Ereignisse vorüber, die in Wirklichkeit den Zeitraum von mehr als 6 Jahren umfassten. Die Geschichte ging ja nach 1945 und 1946 weiter. Also das, was ich da in kurzer, gedrängter Weise sah, war nur ein Ausschnitt des Ganzen. Aber es hat einen tiefen Eindruck in mir hinterlassen. So ähnlich kann es uns beim Lesen des 6. Kapitels der Offenbarung gehen. Ereignisse, die sich über viele Jahre, über Generationen hin erstrecken, laufen in wenigen Augenblicken an unserem Auge vorbei. Wir erinnern uns an gestern Abend. Es ist Jesus Christus, der Herr. Und niemand anders, der Johannes einen Blick in kommende Ereignisse der Weltgeschichte tun lässt. Jesus hat es schon während seiner irdischen Wirksamkeit seinen Jüngern in seinen Endzeitreden eingeprägt. Er hat ihnen Ereignisse genannt, auf die er als erhöhter Herr hier im Gespräch mit seinem Jünger Johannes noch einmal zurückkommt. Das, was Jesus ihnen zunächst verbal mitgeteilt hat, das sieht Johannes jetzt optisch. Er schaut es. Die Ereignisse laufen an ihm vorbei, wie vielleicht ein dreidimensionaler Farbtonfilm, in dessen Geschehen man sich selbst mit hineingenommen sieht. Jesus hat damals seinen Jüngern gesagt, seht, ich habe es euch zuvor gesagt. Jesus will, dass wir von dem Geschehen der Endzeit nicht unvorbereitet überrascht werden. Und in Offenbarung 6 wird uns nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtgeschehen gezeigt. 6 Siegel werden geöffnet. Bei der Öffnung des letzten, des 7. Siegels erscheinen 7 Engel mit Posaunen, den Posaunen des Gerichtes Gottes, von denen, deren Schall uns Menschen noch einmal die Ohren dröhnen werden. Zum Ende hin, das macht die Offenbarung deutlich, so wie es Jesus schon seinen Jüngern angedeutet hat, drängen sich die Ereignisse zusammen. Also das, was hier mit wenigen Worten von Johannes wiedergegeben ist, was er in kurzer Zeit geschaut hat, erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. 2 Fragen bedürfen kurz der Klärung. Die erste Frage, wer ist der Reiter auf dem weißen Pferd? Es hat Bibelausleger gegeben, die meinten darin, Christus zu erkennen. Zu ihnen gehörte auch der berühmte, der weltberühmt gewordene Marburger Professor Heinrich Jung Stilling, der vor 200 Jahren lebte. Eigentlich war er gar kein Theologe, aber er hat eine beachtliche Auslegung für das letzte Buch der Bibel geschrieben. Vor allem aber ist er dadurch bekannt geworden, dass er ohne einen Pfennig dafür zu nehmen, Hunderten von Patienten das Augenlicht wieder geschenkt hat, weil er die Art der Staroperation entwickelt hat. Als er Marburg verließ, sind Hunderte von Marburgern hinter seinem Wagen hergegangen und haben geweint. Jung Stilling meinte, aber andere auch, hier Christus zu sehen. Wir setzen ein bei Offenbarung 19. Wir wollen den Text jetzt nicht lesen, aber ich erzähle Ihnen kurz, was da geschildert wird. Johannes sieht, wie der Himmel sich auftut und ein Reiter auf weißem Pferd erscheint. Und es folgt ein unübersehbares Heer. Alle sind ihm ähnlich, ganz ähnlich, aber nicht gleich. Denn nur das Gewand des Ersten, des Vorreiters, trägt Blutspuren. Ein Reiter auf weißem Pferd und er wird identifiziert. Denn Namen werden genannt und Namen sind auch lesbar an seinem Gewand. Und diese Namen sind treu und wahrhaftig in der biblischen Sprache. Und diese beiden Namen sind aus dem Alten Testament abgeleitet. Da steckt in diesen Namen das Wort Amen, das wir aus gottesdienstlichem Gebrauch kennen. Der treue und wahrhaftige Gott, so hat Gott sich selbst im Alten Testament den Menschen vorgestellt und bekannt gemacht. Und dieser Name erscheint auf dem Gewand dieses Mannes. So wird er genannt und er heißt das Wort Gottes. Und an seinem Gewand lesbar Herr aller Herren und König aller Könige. Niemand anders als Jesus Christus ist es, der diesem großen Heer voranreitet und nun heißt es eben nicht wie in unserem Bibeltext, dass er einen Kriegsbogen trägt, sondern so wie Johannes ihn, Christus, im hohen priesterlichen Gewand vorher geschaut hat, Kapitel 1, ein scharfes, zweischneidiges Schwert ging aus seinem Mund. Und dieses Bildwort aus der biblischen Sprache begegnet uns schon beim Propheten Jesaja. Christus kommt nicht mit dem Kriegsbogen, sondern mit dem richterlichen Wort. Er spricht das letzte Wort im Gericht. Und diese große Schar in weißen Gewändern folgt ihm, begleitet von den Engeln und seiner Gemeinde kommt Christus. So hat es der Prophet Zacharja gesehen und gesagt, der Herr wird kommen und seine Heiligen mit ihm. Und der Apostel Paulus hat im 2. Thessalonicher Brief diese Worte des Zacharja aufgegriffen und noch ein wenig genauer beschrieben und sagt, Christus wird kommen mit seinen machtvollen Engeln und verherrlicht werden inmitten seiner Gemeinde, inmitten all derer, die zum Glauben gekommen sind. Der Reiter in Offenbarung 6 ist anders. Er ist nicht Christus, er ist offensichtlich sein Gegenbild. Denn Christus, das Lamm, lässt ihn ja hervortreten. Erst da, wo Christus erscheint und am Werk ist, da wird auch dieser Reiter offenbar. Das Lamm brach das erste Siegel auf und da kommt dieser Reiter. Er hat eine Vorreiterrolle. Er sieht Christus ähnlich, er ist es aber nicht. Er tritt wie ein Triumphator auf, als Friedensbringer. Aber in seinem Gefolge stellen sich Krieg und Unheil ein. Er ist ein Blender, nicht Christus, offensichtlich der Antichrist. Und wenn Sie nun Ihr Heft aufgeschlagen haben und einmal hinschauen, dann steht da unter Vers 6, bei dem dritten Reiter, ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Genau könnten wir es so ausdrücken, eine Tagesration Weizen für einen Denar. Und drei Tagesrationen Gerste für einen Denar. Aber Öl und Wein taste nicht an. Ein Denar, das war damals der Tagesverdienst eines Arbeiters, mit dem er zu normalen Zeiten eine vierköpfige Familie ohne weiteres ernähren konnte. Und wenn dies Geld nur noch ausreicht für die Brotration für einen einzigen, dann ist Hunger angesagt. Und Öl und Wein taste nicht an. Im letzten Buch der Bibel zählen Wein und Öl zu den Luxusartikeln der Reichen. Und damit scheint darauf angespielt zu werden, dass die Reichen sich auch in einer Zeit, in der der Hunger herrscht, nach wie vor ihren Luxus verschaffen können, während die anderen darben. Die sozialen Spannungen nehmen zu. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Alles, was Johannes im 6. Kapitel der Offenbarung schildert, gleicht ja einem furchtbaren Szenario von Unheil und Katastrophen. Die Welt brennt an allen Enden, es knistert im Gebälk des Weltengebäudes. Ein Siegel nach dem anderen wird aufgebrochen. Das erste Siegel, und wir gehen nun einmal den Text entlang und Sie können das verfolgen. Ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus sieghaft und um zu siegen. Und noch einmal möchte ich Ihnen Mut machen, wenn diese Woche vorbei ist oder fangen Sie morgen an, jeden Tag ein Kapitel aus der Offenbarung zu lesen und dabei zu bleiben. Man kann auch ein paar mehr lesen. Dann sind Sie spätestens nach 3 Wochen durch. Und dann werden Sie eines merken, dass es von Anfang bis Ende sich hindurchzieht. Der regiert,
Das ist Jesus Christus.
Er richtet Gottes Herrschaft auf. Wo Gottes Wille von Herzen getan wird, da ist Gottes Reich. Er sammelt seine Gemeinde. Aber eben genau das ruft den Widersacher Gottes auf den Plan. Wo Christus durch seinen Geist wirkt, da macht der Geist des Antichristen mobil. Von Anfang an. Das hat schon der Apostel Johannes in seinem ersten Brief den Christen geschrieben. Er sagt, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen wird. Und jetzt sind schon viele Antichriste unterwegs. So kleine Vorläufer. 2 Kapitel weiter schreibt er den Glaubenden, der Geist des Antichristen kommt. Der ist am Werk. Von Anfang an. Schon in der apostolischen Generation. Und hier offensichtlich im Bild des ersten Reiters. Dieser erste Reiter tritt von vornherein als gekrönter Sieger auf, um unwiderstehlich den Sieg davonzutragen. Es scheint so, als würde eine ungewöhnliche Erfolgsserie ihn von Sieg zu Sieg tragen. Es gibt mehr Menschen, die ihm zufallen, als die, die Christus nachfolgen. Er tritt als Ersatz Christus auf. Er ist ein großer Blender und scheint mit seinen Erfolgen geradezu Christus in den Schatten zu stellen. Das heißt, ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus sieghaft und um zu siegen. Aber die tatsächlichen Früchte sind Krieg, Hunger und Massensterben. Der rote, schwarze und fahle Reiter gehören zum Gefolge des weißen Blenders. Und je weiter die Zeit voranschreitet, umso mehr müssen wir mit dem Widerstand antichristlicher Mächte gegen die Gemeinde rechnen. Und sicher leben wir im letzten Jahrzehnt des 2. Jahrtausends nach Christus in einer Zeit, in der sich diese Erscheinungen, die hier andeutungsweise beschrieben werden, in außergewöhnlicher Weise verdichten. Wendezeiten in der Geschichte hat es immer wieder einmal gegeben. Aber diese ungeheuren Veränderungen im Sinne dessen, was Jesus für die Endzeit vorausgesagt hat, die Beschleunigung dieser Veränderungen ist ohne Parallele in der Geschichte der Menschheit. Widerstand gegen die Gemeinde, gegen das Evangelium, gegen Christus. Einmal gibt es den verdeckten Widerstand. Da wird das Evangelium abgelehnt von den Gleichgültigen, denen alles gleichgültig erscheint. Menschen, die sich der wertfreien Toleranz und der Freiheit des Individuums verschrieben haben. Menschen, die alles tolerieren, nur den einen nicht, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir erleben das in der innerkirchlichen Auseinandersetzung unter Christen verschiedener Gruppen, dass dann, wenn man sich es wagt, sich noch ganz zum Evangelium zu stellen, man in die Ecke gestellt wird als Fundamentalist. Das sind die Fundamentalisten, die noch festhalten an dem, was Jesus gesagt hat. Warum? Weil es in eine Zeit des Liberalismus nicht mehr hineinpasst. Aber dann gibt es auch vermehrt, und gerade in unserem Jahrzehnt, den offenen weltweiten Widerstand gegen das Evangelium durch das Wiedererwachen der religiösen Kräfte des Islam und seine Welteroberungspläne. Man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen. Kultur und Religion gehören zusammen. Und unsere abendländische Kultur nähert sich vom christlichen Mutterboden. Und das Erstaunliche ist nun, dass in dem Maße, wie die Glaubenssubstanz in den ehemals sogenannten christlichen Ländern schwindet, der Islam um die Vorherrschaft der Kulturkreise zum Kampf angetreten ist. Es war bemerkenswert, was Vertreter der islamischen Staaten auf der Menschenrechtskonferenz vor 2 Jahren in Wien 1992 erklärt haben. Sie haben eines mit ungewöhnlicher Schärfe erkannt. Sie haben gesagt, die Menschenrechtscharta der UNO, also die Erklärung der Menschenrechte, geht von einem Menschenbild der Bibel aus. Sie gehört in den abendländischen Kulturkreis. Und sie haben daraus gefolgert, dass die UNO nicht erwarten könne, dass diese Menschenrechte in den islamischen Ländern umgesetzt würden. Jedenfalls nicht so, wie man das erwarte. Christliche Ethik mag in christlichen Ländern gelten, aber die Menschenrechte eben nicht für alle, nicht dort. Und im August dieses Jahres hat in London die größte islamische Konferenz außerhalb der islamischen Länder stattgefunden. Die Organisation für die Einheit des Islam führte dort 6.000 Delegierte aus allen europäischen Ländern, Delegierte Moslems aus allen europäischen Ländern zusammen. Und man muss sich einmal mit dieser Abschlusserklärung beschäftigen, in der sie erklärt haben, der Islam trete an zum Sturz der westlichen Regierungen. Wörtlich der Satz, islamisches Denken und das System westlicher Demokratien sind miteinander unvereinbar. Der Islam ist unter allen großen Religionen die einzige nachchristliche und bewusst antichristliche Religion, weil sie zwar sehr viel Gutes von Jesus zu sagen weiß, aber ein endgültiges Nein zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn, dem Herrn aller Herren und König aller Könige sagt. Antichristlicher Widerstand gegen die Gemeinde. Und in den islamischen Ländern ist es für die wenigen Brüder und Schwestern, die aus diesen Regionen zum Glauben an Jesus gekommen ist, nicht nur unendlich schwer, sondern immer lebensgefährlich, seinen Glauben zu leben. Der Islam ist unter allen großen Religionen die einzige nachchristliche und bewusst antichristliche Religion, weil sie zwar sehr viel Gutes von Jesus zu sagen weiß, aber ein endgültiges Nein zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn, dem Herrn aller Herren und König aller Könige sagt. Antichristlicher Widerstand gegen die Gemeinde. Und in den islamischen Ländern ist es für die wenigen Brüder und Schwestern, die aus diesen Regionen zum Glauben an Jesus gekommen ist, nicht nur unendlich schwer, sondern immer lebensgefährlich, seinen Glauben zu leben. Und antichristlich ist es auch, wenn in den sogenannten christlichen Kirchen die biblischen Ordnungen unterlaufen werden. Es ist interessant, wenn man einmal ein wenig sich mit der Kirchengeschichte unseres Jahrhunderts befasst. Da waren am Anfang dieses Jahrhunderts noch bis zur Mitte hinein die Bischöfe der Landeskirche geistliche Verantwortungsträger, die wie Felsen in der Brandung standen und die das entscheidende geistliche wegweisende Wort zu sagen hatten. Heute sind sie vielfach nur noch wie Galionsfiguren, die dann, wenn sie noch ein eindeutiges Wort sagen, von den Kirchenparlamenten demokratisch überstimmt werden. Nicht geistliche Führer geben an, wo es hinausgeht, sondern demokratisch operierende Kirchenparlamente entscheiden darüber, ob homosexuelle Pfarrer im Dienst bleiben können, ob lesbische Frauen ein kirchliches Amt bekleiden dürfen, und viele, viele andere Dinge mehr. Da, wo man demokratische Spielregeln mit den geistlichen Ordnungen der Bibel vertauscht, da bewegt man sich auf einem ganz gefährlichen Pflaster. Denn genau das geht in diese Richtung. Und wir erleben es in unserem Jahrhundert, wie der antichristliche Geist vorangeht. Wir müssen wachsam sein. Die Welt wird gottloser, täuschen wir uns nicht. Nicht der Erfolg wird zählen, nicht die große Masse. Nicht die Anerkennung der vielen, aber die Treue des Einzelnen, mit der wir zu Jesus Christus und seinem Wort stehen und zur Gemeinde der Glaubenden. Aber das ist nun das Wunderbare. Christus hält den Antichristen auch in den dunkelsten Stunden an der Leine. Ihm wurde eine Krone gegeben. Er hat sie nicht selbst erworben. Er hat sie sich nicht erkämpft. Seine Macht ist nicht die Allmacht Jesu. Seine Macht ist ihm nur leihweise gegeben. Und das zweite Siegel, auch hier wollen wir noch ein wenig ausführlicher nachdenken. Da heißt es, es kam ein zweites Pferd, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Jesus wusste, dass es vor seinen Lebzeiten immer wieder Kriege gegeben hat, und er hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass die Weltgeschichte auch weiterhin von kriegerischen Ereignissen begleitet sein würde. Und hier kommt der zweite Reiter im Gefolge des ersten, der den Krieg bringt. Aber hier wird es deutlich, es wird offenbar, es geht um mehr. Hier wird deutlich, dass die Menschheit ohne Christus friedensunfähig ist. Unser Jahrhundert hat weltweit drei epochale Einschnitte erlebt. Der erste Einschnitt 1918, als nach dem Ersten Weltkrieg der amerikanische Präsident Wilson das Prinzip der Souveränität der Staaten, der Selbstverantwortung der einzelnen Völker proklamierte. Und man hoffte, dass der Völkerbund in der Lage wäre, alle internationalen Streitereien friedlich beizulegen. Das war eine Utopie. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an das Jahr 1945, das Gründungsjahr der UNO, erinnern, wie eine Friedenseuphorie durch die Welt ging. Alle Reden, die damals gehalten wurden, hatten den Tenor nie wieder Krieg. Nachdem die letzten Störenfriede der Menschheit, Hitler, Deutschland und Japan, besiegt waren, hoffte man nun zuversichtlich, wiederum alle internationalen Schwierigkeiten dort in dem Hochhaus der UNO am East River in New York friedlich beilegen zu können. Die Wirklichkeit sah beides Mal ganz anders aus. Seit 1945 hat es mehr als 100 Kriege gegeben und die Zahl der Opfer hat die Zahl der Opfer des Zweiten Weltkrieges bereits überschritten. Und auch das Ausmaß der Grausamkeiten, wenn wir an den Völkermord in Kambodscha oder an die Massenabschlachtungen in den innerafrikanischen Kriegen, nicht erst jetzt in Ruanda, sondern auch schon vorher, in den anderen Ländern, in Äthiopien, in Somalia, in Eritrea, in Mosambik, wo auch immer, wenn wir daran denken, genauso in Liberia. Immer waren es Hunderttausende oder Millionen, die ihr Leben dran geben mussten. Oder wenn wir an den brutalen Krieg auf dem Balkan im ehemaligen Jugoslawien denken. Als 1990 dann der Weltkommunismus zerbrach und damit ganze Völker frei wurden von der Diktatur des Kommunismus und von der Bespitzelung jedes Einzelnen durch den Geheimdienst, da brach auch wieder so etwas wie eine Friedensutopie auf, besonders bei uns in Deutschland. Damals hätten am liebsten viele unserer Mitbürger gleich die Bundeswehr und den Bundesgrenzschutz abgeschafft. Aber diese Utopie währte noch kürzer. der nach 2 Jahren schon überfiel ein Mitgliedstaat der UNO den anderen und richtete unübersehbare ökologische Schäden und auch viele Opfer in der Bevölkerung an, damals im Golfkrieg. Es gehört ja schon unendlicher Mut, ein Widerstand gegen jede Resignation dazu, wenn man die UNO-Vermittler ein wenig in Gedanken begleitet, was diese Leute für einen langen Atem haben und immer wieder anfangen nach dem 32. Waffenstillstand und dem 33. Waffenstillstand und jeder wird gebrochen und jeder Friedensvorschlag wird wieder abgelehnt und sie machen weiter. Es ist erstaunlich und beschämend zugleich. Der Friede ist von der Erde weggenommen. Und der dritte Reiter, über ihn haben wir vorhin etwas gesagt, das ist der Hunger. Und wir wissen, es fehlt die Möglichkeit eines sinnvollen Verteilungssystems, das nicht an der einen Seite der Welt die Menschen vor Fettmangel sterben und auf der anderen Seite der Welt die Leute auf ihren Butterbergen sitzen. Es gibt bisher keine einsichtige Lösung für das Problem des Hungers in der Welt. Und die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Aber es wäre töricht, den Reichen alles wegzunehmen und alles umzuverteilen. Es ist schon eine beachtliche Weisheit, wenn Nelson Mandela, der neue Präsident in Südafrika, eben sagt, wir verteilen nicht um. Das, was die Weißen erworben haben, sollen sie behalten. Es muss anders aussehen. Aber der Hunger ist da. Und es könnte sein, dass er größer wird und dass die sozialen Probleme noch größer werden, als wir sie heute sehen. Wenn man bedenkt, dass in den Staaten der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die ihren Sitz in Paris hat, dass in diesen Staaten 34 Millionen arbeitslose Menschen leben. Durch die völlige Technisierung unseres Lebens und der Industrieproduktion sind wir an einen Punkt gekommen, wo es nicht mehr genug Arbeit für alle gibt. Und das ist ein soziales Problem. Alles das könnte sich hinter diesem dritten Reiter verbergen. Und der vierte Reiter verkörpert das Massensterben. Nicht nur durch brutale Kriegführung. Schon Vers 4 heißt es wörtlich, in unserem Text lesen wir, dass sie einander umbrächten. Wenn wir es richtig übersetzen, heißt es, das ist das, was wir in Ruanda und in Jugoslawien erleben, dass sie einander gegenseitig sich abschlachten. Aber das ist es nicht, sondern dieses Wort für den Tod wird im Alten Testament immer wieder für die Pest gebraucht. Auch die Menschen damals im griechischen Sprachraum haben dieses Wort dafür gebraucht. Es sind die Seuchen, von denen Jesus einmal gesprochen hat. Der Mensch vermag dem Sterben keinen Einhalt zu gebieten. Auch hier steht er an der Grenze seiner Macht. Und sehen Sie, die vier Reiter reiten miteinander über die Bühne der Weltgeschichte. Sie begleiten den Lauf der Geschichte, mal ist der eine vorn, mal ist der andere, am Ende werden sie alle dicht beieinander sein. Und bei dem fünften Siegel schaut Johannes die leidende Gemeinde, die Seelen der Märtyrer. Er sieht die Schar der Märtyrer. Die Offenbarung macht das deutlich und ich denke, darf ich es mal offen sagen, ich bin von Natur aus leidensscheu. Ich denke, darin liegt ein ganz Stück Trost. Nicht alle Christen werden verhaftet. Nicht alle müssen Märtyrer werden. Aber insgesamt wird der Weg der Gemeinde zunehmend von Leiden bestimmt sein. Der Apostel Paulus hat den Ältesten der Gemeinden in Kleinasien nicht umsonst gesagt, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes gehen. Der Weg der Gemeinde Jesu ist gezeichnet vom Blut der Märtyrer, der Zeugen Jesu. Und es hat in der Theologischen Ausbildungsanstalt Neuendettelsau einen Professor namens Vizedom gegeben. Er war ein Mann, dessen Herz für die Mission brannte, der in der Missionsgeschichte zu Hause war und der einen guten Teil seiner Lebensarbeit der Erforschung der Märtyrergeschichte gewidmet hat und vor allen Dingen der Geschichte der Blutzeugen im Zeitalter der Mission in den letzten Jahrhunderten. Und er hat aufgrund seiner fundierten Erkenntnis den Satz formuliert, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Märtyrer. Denn in unserem Jahrhundert sind mehr Christen nur um ihres Glaubens willen umgebracht worden, als in allen anderen voraufgehenden Jahrhunderten miteinander. Und dann das sechste Siegel. Es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Diese packende Schilderung, das ist Bibelsprache. So haben die Propheten des Alten Testamentes Gottes Gericht über einzelne Völker und Staaten angekündigt. Und so hat Jesus in seinen Endzeitreden vom Ende der Welt gesprochen. Johannes beschreibt hier ein Erdbeben. Er hat zunächst eine Naturkatastrophe im Blick. Die Menschen finden keinen sicheren Aufenthaltsort mehr. Sie wissen nicht, wohin sie fliehen sollen. Aber er sieht weiter. Was hier geschildert wird, das wird geschehen, wenn Christus zum letzten Gericht erscheinen wird. Jede Naturkatastrophe ist ja ein Vorschmack des letzten Gerichtes, denn sie hat immer etwas Bedrohendes an sich, dem der Mensch nicht entrinnen kann, dem gegenüber er machtlos ist. Wenn beim Erdbeben die Häuser einstürzen, wenn ein Vulkan glühende Lava ausspeit, wenn Lawinen zu Tal gehen und alles unter sich begraben, wenn eine Sturmflut den Deich überspült oder die Flüsse, die über die Ufer treten, immer steht der Mensch an der Grenze seiner Macht und er kann nicht ausweichen. Er ist den Elementen ausgeliefert. Und so machtlos, so ausweglos wird das Gericht Gottes sein. Keiner wird dem entgehen. Die letzte Stunde der Menschheit wird von Zukunftsangst geprägt sein. Und wir lesen es hier, wenn Gottes Gericht kommt, sind alle gleich. Sie werden ja alle aufgezählt, wenn es dann weitergeht und die Könige auf Erden und die Großen und Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien. Sie sind alle da. Und was tun sie? Sie rufen zu den Bergen, fallt über uns und verbergt uns. Das Rennen um das Leben wird zum Betteln um den Tod. Es ist eine schauerliche Gebetsgemeinschaft derer, die Christus nicht wollen. Lieber tot, als vor Gott treten zu müssen. Und sehen Sie, das alles schaut Johannes miteinander. Alles Zeichen der Endzeit, die Jesus schon genannt hatte und die er hier als der erhöhte Herr noch einmal bestätigt. Aber das siebte Siegel kommt noch. Und als es das siebte Siegel aufbricht, da erst ertönt der Tuba-Ton aus der Ewigkeit. Der Schall der Gerichtsposaunen Gottes. Das heißt, als alle diese Dinge da sind, ist noch nicht alles zu Ende. Und ich meine, verehrte Freunde, das müssen wir uns auch merken, auch in unserer Zeit, damit wir nicht ungeduldig werden. Die Bibel macht das ganz deutlich. Auch dann, wenn schon alle Zeichen der Endzeit am Geschehen dieser Welt ablesbar sind, heißt das nicht, dass Christus schon morgen kommt. Jesus hat das an einer Geschichte deutlich gemacht. Er hat von einem Mann erzählt, der viele Leute zu einem großen Fest einlud. Er hatte einen großen Festsaal, viel größer als hier der Holstenwald. Und er schickte seine Boten aus. Und viele, die eingeladen wurden, die gingen gleichgültig weiter und kamen nicht. Und andere kamen. Und als die Boten alles ausgerichtet hatten, sagten sie, Herr, da ist noch Platz. Und da sagt er, geht wieder los. Geht an die Hecken und die Zäune. Geht überall hin, sagt es allen Menschen, auf dass mein Haus voll werde. Das Fest kann erst beginnen, wenn der letzte Platz voll ist. Und solange der letzte Platz im Hause unseres Herrn noch nicht besetzt ist, müssen die Boten eilen. Und darum ist nichts so wichtig und vordringlich als der Dienst der Weltmission. In dieser zweifachen Gestalt, dass das Wort der Versöhnung weitergegeben wird und die Diakonie der Versöhnung gelebt wird. Erst dann, wenn der letzte Platz besetzt ist, dann wird der Herr kommen. Dann kommt Christus. Und da dürfen wir alle daran mitarbeiten. Jeder, der zu Jesus Christus gehört, hat hier seine Möglichkeiten. Durch Gebet, finanziell und durch viele andere Weisen, in der wir jede biblisch orientierte Missionsarbeit unterstützen sollten. Noch ist Gnadenzeit. Wir wissen nicht, wie lang. Gott hat noch Geduld. Vielleicht endet sie morgen, ich weiß es nicht. Vielleicht erst in 10 Jahren. Ganz gleich, solange der Herr noch nicht da ist, ist noch Gelegenheit, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen können. Auch in unserer Stadt hier, auch in Deutschland und auch in den anderen Kontinenten. Und darum sollten wir unterwegs sein, zu den Menschen hin, um es ihnen sagen, kommt, sagt es allen weiter. Ruft es in jedes Haus hinein. Gott lädt uns ein zu seinem großen Fest. Ich fasse noch einmal zusammen, was uns gestern Abend schon deutlich wurde und heute Abend aus diesem Text ansprechen möchte. Erstens, es mag wie die Hölle auf Erden sein, aber die Weltgeschichte wird nicht in der Hölle, sondern im Himmel am Thron Gottes gemacht. Christus öffnet die Siegel, nicht der Teufel. Und die himmlischen Thronwächter Gottes rufen die Kräfte herbei, die das Leben auf Erden gestalten. Und an dieser Weltgestaltung durch Gott und seinen Geist können wir mitwirken, auch durch unsere Gebete. Als Abraham für Sodom und Gomorra betete, war er davon überzeugt, dass er durch seine Gebete Gottes Arm bewegen, Gottes Gnade herbeirufen und möglicherweise die Gerichte aufhalten könne. Und Jesus hat seinen Jüngern gerade im Blick auf die letzte Bedrängnis des Volkes Israel sehr viel Mut gemacht. Er hat mal gesagt, betet darum, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Das hat er doch nur gesagt, weil er wusste, dass Gebet auch Gedanken Gottes bewegen kann. So wie etwa der Dienst des Propheten Jona die Katastrophe über Ninive letztlich um 100 Jahre hinausschob. Das Gericht war angesagt, die Generation des Jona in Ninive hat sich bekehrt, das Gericht blieb aus. 100 Jahre später, in einer anderen Generation kam es dann. Aber wir dürfen beten. Und alles, was in dieser Welt geschieht, muss an Jesus vorbei. Auch all das grenzenlose Leiden. Es muss an dem vorbei, der an dieser Welt und in dieser Welt so gelitten hat wie kein anderer. Auch alle Nöte, von denen wir persönlich mit betroffen sind, sie gehen an Jesus vorbei. Er misst uns nicht mehr zu, als uns gut ist. Und das Dritte, Gott bleibt ein heiliger Gott. Auch in seiner Liebe, in der er Christus zu uns gesandt hat. Er ist nicht der liebe Gott. Jesus Christus ist nicht so ein softer Jesus, der nur so der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche ist, damit man unser Leben gelingt und wir uns, wo wir uns auch bewegen, immer wohlfühlen. Der so dafür da ist, dass es uns immer gut geht. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Mit einem Gott heiliger Liebe. Und darum dürfen wir den anderen Menschen nicht nur von der Liebe Gottes sagen, sondern wir müssen sie auf das vorbereiten, was am Ende unseres Kapitels steht. Es kommt ein Tag des Zornes Gottes. Und dann wird das geschehen, was der Apostel im Hebräerbrief mit wenigen Worten umschrieben hat. Furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das Vierte. Ich weiß nicht, ob Sie noch mitgekommen sind. Erstens. Auch wenn die Hölle auf Erden los ist, die Geschichte wird im Himmel gemacht. Christus ist der Herr. Das Zweite, alles muss an ihm vorbei. Das Dritte, es geht nicht nur um die Liebe Gottes, auch Gott kann zornig sein. Und das Vierte, wir können nicht, und ich sage, wir dürfen nicht, die Kapitel 6 bis 16 aus der Offenbarung des Johannes lesen, ohne Kapitel 19 bis 21 im Blick zu haben. Und wenn Sie wollen, dann lesen Sie diese Kapitel zuerst und dann fangen Sie vorne an. Denn am Ende steht das Offenbarwerden des Sieges Jesu. Am Ende wird es eine neue, heile Welt Gottes geben. Ohne Tod, ohne Sünde, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Tränen. Eine ganz neue Welt. Und wer das weiß, der wird nie resignieren. Und wozu sagt uns Johannes das? Nun eben, weil ihm noch die Worte Jesu im Ohr liegen, wer auf dem Weg bleibt bis zum Ende, den bringe ich ans Ziel. Wer ausharrt bis zum Ende, der wird selig werden. Jesus hat es einer seiner Gemeinden dann geschrieben, hat es dem Johannes diktiert, weil du am Wort vom geduldigen Warten auf mich festgehalten hast. Darum werde ich dich festhalten in der Stunde der Versuchung, in der Endzeit, die über alle Menschen kommen wird, die auf Erden wohnen. Halten wir an Jesus und seinem Wort fest, dann hält er uns fest. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe das überwunden, was euch Angst macht. Es mag 1000 gute Gründe geben, warum Menschen sich vor der Zukunft fürchten. Christen kennen den einen Grund, warum wir uns nicht vor der Zukunft fürchten müssen. Und das ist Jesus Christus, unser wiederkommender Herr.